Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Und wo wir über Uhrzeiten und so Zeitabstände reden, es ist so ungefähr 36 Stunden jetzt her, dass der UN-Klimagipfel in Glasgow zu Ende gegangen ist. Das heißt, so lange kennen wir jetzt auch die Ergebnisse. Das Abschlusspapier ging ja relativ schnell. Also ich persönlich hätte auf mehr als einen Tag Verlängerung gewettet. Das ist jetzt vielleicht erfreulich, dass es relativ schnell ging. Alles andere ist doch ein bisschen relativ. Was hat dieser Gipfel nun wirklich gebracht? Wie ist das Abschlussergebnis zu bewerten? Wir wollen darüber jetzt mit Carola Rakete reden. Sie ist bekannt geworden natürlich als Kapitänin der Sea-Watch, die Geflüchtete im Mittelmeer gerettet hat, ist aber seit Jahren auch engagierte Klima- und Umweltaktivistin im Internet, bei Protestaktionen auf der Straße und auch mit ihrem vor zwei Jahren erschienenen Buch Handeln statt Hoffen. Und natürlich hat sie auch diesen Klimagipfel intensiv beobachtet. Schönen guten Morgen, Frau Rakete.
Guten Morgen.
Wenn wir uns jetzt mal dieses Abschlussdokument als Wasserglas vorstellen, die typisch deutsche Frage, ist jetzt aus Ihrer Sicht das Glas halb voll oder halb leer?
Das kommt immer drauf an, wer auf das Glas guckt. Und da gibt es ja sehr, sehr, sehr verschiedene Meinungen. Die Länder des globalen Südens, die jetzt schon massiv, wirklich heute und auch in den letzten Dekaden schon massiv von der Klimakrise betroffen sind, die sagen natürlich, dieser Gipfel war katastrophal. Man hat sich zum Beispiel sehr gestritten um einen Finanzierungsmechanismus, der heißt Loss and Damage. Also kommen die reicheren Staaten dafür auf, dass es jetzt schon Schäden gibt in vielen Ländern, wer ist bereit, was einzuzahlen und wie viel? Und aus Sicht anderer Staaten mag der Klimagipfel ganz okay gelaufen sein. Und wenn wir wissen, die größte Delegation, die da war, über 500 Leute, gehören ja einfach zu den fossilen Energieträgern sozusagen, also den fossilen Unternehmen, für die mag der Gipfel gut gelaufen sein. Also es kommt immer darauf an, wer guckt denn auf das Glas.
Aber lassen Sie uns mal ein Beispiel nehmen, das mich, wo ich unmittelbar, als ich es gehört habe, ganz anders drüber gedacht habe als heute Morgen. Diese berühmte Formulierung im Abschlussdokument, dass sich die Staaten verpflichten auf ineffiziente Subventionierung von Kohle und fossilen Energieträgern zu verzichten. Ich weiß nicht, wie es Ihnen ging. Die erste Reaktion ist ja, was für ein Quatsch. Also ich meine, ob das nun ineffizient ist, die Subventionierung, um die geht es ja nicht, die Technik selber, das kann ja wieder selber jeder sehen, das ist ja völlig wischiwaschi. So ging es mir am späten Samstagabend. Heute Morgen, finde ich, ist das zum Beispiel wieder komplizierter. Ist es nicht so, dass Ineffizienz ist was Wirtschaftliches und dass der Gedanke, wir gucken mal drauf, ob es nicht einfach unwirtschaftlich ist, auf Kohle zu setzen, doch eigentlich ein Fortschritt ist?
Also man kann im Internet zum Beispiel ganz leicht nachschauen, wie sehr dieser Text sich durch die einzelnen Vertrags- oder Besprechungen sozusagen verändert hatte. Und im ersten Draft, da stand tatsächlich drin, die Subventionen müssen sofort abgeschafft werden. Und dann wurde das immer weiter und immer weiter verwässert. Und die Frage, was ist eine effiziente Subvention fossile Energieträger jetzt, heute noch 2021, die lässt sich ja eigentlich überhaupt gar nicht beantworten. Denn was wir brauchen, und das wissen wir eigentlich auch seit Dekaden, ist ja ein Ende der fossilen Energieträger. Und dass wir überhaupt 2021 darüber noch debattieren, ob es irgendeine Art von Subventionen dafür geben könnte, die irgendwie effektiv ist, das zeigt ja eigentlich, wie sehr diese internationale Verhandlung von der Realität entfernt ist. Aber eben auch ganz klar auf der anderen Seite, weil der Prozess ist auf Konsensus ausgelegt. Also es müssen alle dem Ergebnis zustimmen. Das heißt natürlich, dass insbesondere auch große Staaten wie die USA dann wieder sehr viel tun in den Verhandlungen, um diese Ergebnisse zu verwässern. Weil am Ende müssen ja dem Enddokument alle zustimmen. Und deswegen gab es auch Stimmen, die sind dieses Jahr nach dem Gipfel, glaube ich, lauter als noch vor 10 Jahren, die sagen, mit diesem Prozess kommen wir nicht mehr so richtig weiter, sondern wir bräuchten eine Gruppierung, eine Koalition der Länder, die deutlich mehr machen wollen als das, was auf diesen Gipfeln beschlossen werden kann, weil wir eben immer von den Langsamsten zurückgehalten werden. Und eine andere Idee, die ja auch schon seit ein paar Jahren kursiert, ist die Idee eines Fossil Fuel Non-Proliferation Treaties. Also es gab sowas mal bei den Atomwaffen, die Idee, dass einfach die Staaten für sich unterschreiben, wir hören damit auf, wir machen das nicht mehr. Und dass man so einen Vertrag, der einfach sagt, wir Deutschland zum Beispiel legen fest, erklären uns bereit, wir steigen komplett aus den Fossilen, dass man so einen Vertrag außerhalb dieser Prozesse einfordern würde.
Also so eine Art Kohleenergiesperrvertrag, wenn man so diese Analogie zu den Atomwaffen nimmt. Aber würde denn das, was Sie gerade...
Also fossile, nicht nur Kohle.
Fossile. Das ist ja das, ne? Genau. Wobei, ich glaube, soweit sind die ja leider noch gar nicht, um auch über Gas und Öl zu diskutieren. Man muss ja froh sein, wenn sie schon bei der Kohle wenigstens bereit sind. Aber würde das, was Sie gerade gesagt haben, Frau Rakete, auch bedeuten, dass diese ganz großen UN-Klimakonferenzen in ihrer jetzigen Form keinen Sinn mehr ergeben? Weil wir sind ja jetzt schon in ziemlich genau einem Jahr, wird die nächste in Ägypten stattfinden. Würde Sie sagen, diese Riesenkonferenzen brauchen wir überhaupt nicht mehr?
Also die Konferenzen sind sicher wichtig, um sich über die technischen Details zu unterhalten, damit die Staaten darüber in Kontakt bleiben. Aber ich glaube, was für die meisten Leute, die ja jetzt nicht irgendwie Verhandlerinnen dort sind, was einfach zählt ist, was macht hier die Bundesregierung, was machen unsere lokalen Regierungen, was sind die ganz konkreten Maßnahmen, die umgesetzt werden. Weil in diesen Verhandlungen geht es ja immer nur um die Versprechen, was man so plant. Und dann wissen wir, die Hälfte davon wird erstmal eh nicht eingehalten. Also hier aber jetzt in Deutschland geht es ja ganz konkret, was macht die neue Koalition zum Beispiel? Werden wir endlich den Kohleausstieg nach vorne bringen? Und wird das Dorf Lützerath im Rheinland stehen bleiben, wo diese 1,5-Grad-Grenze berechnet nach der DIW-Studie eben ist für Deutschland? Also wenn man dieses Pariser Klimabudget, CO2-Budget ernst nimmt, dann läuft die 1,5-Grad-Grenze vor Lützerath. Also bleibt Lützerath jetzt stehen oder nicht? Welche Energien baut man dann auf? Im Sondierungspapier steht ja, man wolle Gas ausbauen. Das geht natürlich auch nicht, weil wir auch wissen, es hat sehr viele Methanleckagen bei der Produktion. Und das ist auch keine Alternative. Es geht um die Verkehrswende, es geht um Wohnen. Also es geht ganz konkret darum, was wird denn umgesetzt an konkreten Maßnahmen? Und da ist dann auch die Zivilgesellschaft immer so wichtig. Weil ohne den Druck der Zivilgesellschaft, die ja mehrheitlich irgendwie zu über 70% zum Beispiel für einen früheren Kohleausstieg ist, wird überhaupt nichts passieren.
Franziska Brandner von den Grünen hat nach dem Gipfel, also gestern konkret gesagt, dieses Gipfelergebnis bedeute auch, dass Deutschland jetzt an Geschwindigkeit zulegen würde. Sie hat es ein bisschen anders formuliert, was den Kohleausstieg angeht. Finde ich in dem Detail jetzt wiederum nicht so ganz logisch, denn ich meine, egal wie unzufrieden man mit dem jetzigen geplanten Zeitpunkt sein mag, ich meine, Deutschland ist ja jetzt schon weiter als die Weltgemeinschaft bei diesem Gipfel. Also ist dieser Gipfel wirklich relevant für den Kohleausstieg in Deutschland?
Deutschland hat ja historisch seit dem Beginn der Industrialisierung die sechsthöchsten Emissionen und damit auch eine besonders hohe Verantwortung, weil wir haben ja nicht ein Sechstel der Weltbevölkerung, das hier lebt. Und wenn wir sehen, wie viel wir schon emittiert haben, ist es eigentlich so, Deutschland hat überhaupt kein CO2-Budget mehr, weil wir haben schon so viel verbraucht. Unser Reichtum insgesamt als Land ist einfach so groß, natürlich auch sehr unterschiedlich verteilt. Wir sind nicht wirklich besonders weit. Also wir stehen auch im europaweiten Vergleich nicht besonders gut da. Das ist eigentlich ganz interessant, wie die Bundesregierung es auch macht, immer noch auf dieser deutschen Energiewende im Ausland praktisch herumzureiten und sich gut darzustellen, während eigentlich die Realität ist, dass wir hier vor Ort immer ganz viele Initiativen, zum Beispiel für die erneuerbaren Energien und auch die von den Bürgern gemachte Energiewende ja immer wieder abgewürgt hat. Also wir könnten schon viel, viel weiter sein. Die Zivilgesellschaft eigentlich in Deutschland ist viel weiter, als die Bundesregierung es jeweils immer ist.
Carola Rakete im Deutschlandfunk Kultur nach dem Ende des UN-Gipfels in Glasgow, der, wie gesagt, ja so ein bisschen wie beim Fußballspiel. Nach dem Gipfel ist vor dem Gipfel. Bald im nächsten Jahr beginnen dann schon die Vorbereitungstreffen zum nächsten großen in Ägypten. Spätestens dann reden wir gerne wieder miteinander. Danke für heute, Frau Rakete.
Ja, danke sehr.